Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Tja, wir haben es ja kürzlich erst mal wieder gehört, fast wohltuend. Kein politisches Thema, sondern ein sportliches Thema. Nicht Gerd Müller ist verarmt, sondern Thomas Müller wird verarmen. Der arme Kerl kriegt ja beim FC Bayern München nach 25 Jahren treuer Dienste den Laufpass. Also der Vertrag wird nicht verlängert. Man überlegt ja heute schon, ob man mit der Spendenbüchse für den armen Mann rumgehen soll. Danke, Thomas Müller, für diese Steilvorlage. Es gibt da eine Geschichte. Da geht es um einen Fußballcoach. Und dieser Fußballcoach soll eine neue Mannschaft trainieren. Und in der Vorbereitung geht dieser Coach zu diesem Verein und schaut erstmal, er beobachtet. Und er sieht, wie die Spieler miteinander umgehen. Er sieht, wie die miteinander harmonisieren beim Training, vor dem Training, nach dem Training. Geht mit ihnen auf den Parkplatz, schaut sich ja, Autos an, die Uhren an ihrem Handgelenk, die Designerklamotten, die sie tragen. Und fährt dann nach Hause und macht sich so seine Gedanken. Kurze Zeit später ist der Zeitpunkt gekommen. Er hat den ersten Tag, tritt seinen Dienst an, lässt die ganze Mannschaft um sich herum am Spielfeld versammeln, stellt sie alle in einem Kreis auf. Und dann sagt er, meine Herren, dies ist ein Fußball. Die gucken sich an. Ja, wissen wir auch, dass das ein Fußball ist. Ich habe gedacht, das wäre ein Handball. Daniel hat mir gesagt, das ist ein Fußball. Aber gut, egal. In Pakistan hergestellt. 3 Jahre Garantie auf die Nähte. Toll. Was das Team neu lernen musste, ist, worum geht es denn bei dem, was wir machen? Was der Trainer nämlich festgestellt hatte, war, seine Mannschaft hat die Leidenschaft für den Sport verloren. Wenn wir Christen uns die Frage stellen, wie sieht das denn mit unserer Leidenschaft für Jesus aus? Was würdet ihr dann antworten? Jeder Einzelne für euch. Gut, jetzt müsste man definieren, was ist Leidenschaft? Oder ich mache es jetzt mal fromm, was ist Glauben? Was ist Glauben? Es ist ja erschreckend, wie viele unterschiedliche Definitionen es dazu gibt. Ich habe hier mal die Flipchart hinstellen lassen und ich würde euch gerne mit in so einen kurzen Gedankenkreislauf hineinnehmen. Helft mir, das zu definieren. Was ist Glaube? Ja, danke. Nicht alle auf einmal. Ein Wort. Wie würdest du Glaube beschreiben? Was Hebräer 11? Der Glaube ist ein Nichtsehen. Also Glaube ist Nichtsehen. Könnte man das so kurz, Glaube ist Vertrauen. Hat noch jemand einen Vorschlag, einen Gedanken? Was ist Glaube? Ein Gefühl. Aha. Hoffnung. Stellt ihr fest, so mit mir, es fällt uns gar nicht so einfach, Glauben zu definieren? Macht uns das nicht nachdenklich? Ich meine, für uns Christen sollte das doch die selbstverständlichste Sache der Welt sein. Und es fällt uns schwer, Glauben zu beschreiben, Glauben zu definieren, als einen Ausdruck der persönlichsten Beziehung zu Gott, die ein Mensch überhaupt haben kann. Warum fällt uns das so schwer? Kleines Geständnis. Wisst ihr, es ist immer eine Sache, wenn man als Prediger vor einer Gemeinde steht und Gottes Wort predigt. Es ist eine andere Sache, wenn man als Prediger selber herausgefordert wird, das, was man anderen predigt, auch selber zu glauben und selber umzusetzen. In der Gemeinde, in der Debbie und ich zu Hause sind, haben wir gerade eine sehr intensive Serie zum ersten Petrusbrief abgeschlossen. 17 Predigten, 17 Hauskreisabende als Vertiefung der Predigten, die dann am Sonntag davor gepredigt worden sind. Und glaubt mir, ich habe mein Herzblut in die Vorbereitung dieser Predigten gesteckt. Ich habe mein Herzblut in die Vorbereitung der Hauskreisunterlagen gesteckt. Ich habe mein Herzblut in die PowerPoint-Präsentation gesteckt, damit alles aus einem Guss ist und damit der andere was lernt. Und ich komme an den Punkt, mich zu fragen, was habe ich denn gelernt? Man kann sehr schnell anderen Leuten sagen, was sie glauben sollen. Und auch wir Prediger, das geht euch nicht anders, müssen uns diese Frage gefallen lassen, glauben wir das denn, was wir da predigen? Jetzt würde ich für mich sagen, ja, ich tue das. Und zwar aus ganzem Herzen, aus voller Überzeugung. Und trotzdem, jeder von uns steht in der Gefahr, dass irgendwann mal das, was wir hören, anders gehört wird, abflacht, nicht mehr so relevant ist. In der Theorie gut klingt, aber in der Praxis, ja, Ball flach halten. Und ich habe mir überlegt, ich muss und will für mich einen neuen, eigenen, persönlichen Zugang zu diesem Thema Glauben finden als eine Bestätigung, als eine Ermutigung, als eine Richtschnur, die auch ich brauche. Denn es wäre ja fatal, wenn ich vor einer Gemeinde stehe und anderen predige, etwas zu tun oder zu lassen und ich mich selber nicht daran halten würde. Und das alles in dem Verständnis, da stehen wir, denke ich, auf derselben Seite, wir sind alle Lernende, keiner von uns ist perfekt, keiner von uns hat alles begriffen, keiner von uns hat den perfekten Glauben. Wir sind alle unterwegs, deswegen brauchen wir ja einander. Wir haben eine kurze Schriftlesung gehalten. Mit Vorleser, Gemeinde hat geantwortet. Und zwar haben wir uns 4 Begebenheiten im Neuen Testament, konkret in den Evangelien angeschaut. Und in diesen 4 Begegnungen, die Jesus hatte mit Menschen, da gewinne ich Erkenntnis aus dem, was Glaube ist, was ihn so auszeichnet, was ihn so heraushebt. Und das möchte ich mit euch besprechen, weil es so wichtig ist. Nicht nur für mich, auch für dich, für jeden von uns, für euch als Gemeinde. Glaube ist so eine Herausforderung auf persönlicher Ebene. Und die Begegnungen, wir haben die Texte ganz kurz gelesen, in die möchte ich uns jetzt mit hineinnehmen. Diese Begegnungen, die machen eines sehr deutlich. Jesus begegnet einzelnen Menschen da, wo sie stehen, mit dem, was sie brauchen. Und das tut er bei dir auch, das tut er bei mir auch. Ist das nicht wunderbar? Dieser Jesus ist groß genug, dass er jedem von uns da begegnen kann, wo wir ihn brauchen. Und spricht in dein Leben hinein und verändert alles in der Beziehung zu Jesus. Und darum geht es doch. Schauen wir uns diese erste Beziehung an. Da finden wir eine Situation in Lukas Kapitel 4. Und das ist eine herausragende Situation. Nämlich Jesus ist in seiner Heimatstadt in Nazareth und er geht, so wie wir das tun, sonntags bei ihm am Sabbat in die Synagoge und sie feiern gemeinsam Gottesdienst. Und da ist Nachbarin Lieschen Müller und da ist Mama Maria. Und da sitzt der Jakobus und der Judas und da sitzen seine Schwestern und andere aus dem Dorf in Nazareth. Und dann ist es an der Zeit, die Schriftlesung zu halten. Und Schriftlesung, das ist in der Synagoge etwas ganz Besonderes gewesen. Der Mann, der aus der Schriftrolle las, musste sein Haupt verdecken aus Ehrfurcht vor dem, was jetzt gelesen wurde. Denn es wurde Wort Gottes, das war heilig gelesen. Und er durfte auch mit dem Finger nicht die Rolle berühren. Das war heilig und er würde sie verunreinigen. Dafür gab es spezielle Lesestifte. Und mit diesem Lesestift, da hat er sich dann an dem Text entlang gehangelt. Und ich versuche mir das vorzustellen, wie das gewesen sein muss. Der Synagogenvorsteher gibt Jesus also diese Rolle auf dem Tisch ausgelegt und Jesus beginnt zu lesen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und dann schaut er die Synagoge an, die Leute, die ihm zuhören, und er sagt, heute, wenn ihr diese Worte hört, hat sich die Prophetie erfüllt. Schweigen. Irgendeiner räuspert sich und sagt, ist das nicht Josefs Sohn? Und ein anderer sagt, Moment, das ist doch der Sohn von der Maria. Und kennen wir nicht seine Brüder und seine Schwester? Und auf einmal ist der Aufruhr da und alles stürmt auf und man läuft auf Jesus, man zerrt ihn aus der Synagoge heraus und will ihn umbringen. Hallo? Den Sohn Gottes umbringen? Wisst ihr, was ich aus dieser Begebenheit lerne, ist, wie gefiltert ich oftmals mit Gottes Wort umgehe. Wie oft werden die Leute in der Synagoge diese Stelle aus Jesaja 61 schon gelesen haben? Also 700 Jahre lang haben sie diese Stellen gelesen. Sie waren allen Juden wohl vertraut. Man wartete auf den Messias. Und dann kommt der Messias, er hat mich gesandt. Ich bin es. Und jetzt, wo ihr diese Worte hört, haben sie sich erfüllt. Und die Leute wollen Jesus umbringen. Was wird hier deutlich? Hören bedeutet nicht glauben. Wie oft hören wir am Sonntagmorgen? Glauben wir, was wir hören? Wir sind so schnell dabei zu filtern. Ach, das ist der Prediger, der ist immer so kompliziert und der ist so lang. Ach, das ist der Prediger, der macht immer mal ein Witzchen. Ach, das ist die Bibelübersetzung, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Am liebsten hätte ich ja die, keine Ahnung, NGÜ oder die HFA oder die NLB. Wir filtern. Aber was wir nicht tun, ist, dass wir Wort Gottes hören. Jeden Sonntag, wenn ein Prediger hier hinter der Kanzel steht und predigt, verkündet er Wort Gottes. Schaffen wir es, hinter dem Prediger das Wort zu sehen? Wie oft haben wir Jesus links und rechts gepackt und aus der KFB nach draußen katapultiert und hätten ihn am liebsten gesteinigt? Und wir tun das ja jedes Mal, wenn wir sagen, Gottesdienst ist vorbei, 5 Minuten nach dem Gottesdienst, so ist zumindest die Statistik, haben 90% aller Christen bereits vergessen, was in der Predigt Sache war. Wir kreuzigen Jesus damit. Warum? Wir hören, aber wir hören nicht. Denn mit dem Hören ist ein Glauben verbunden. Die Menschen in Nazareth haben ihm nicht geglaubt. Sie haben gehört, aber nicht geglaubt. Geht mir das so, dass ich Gottes Wort lese, aber ich filtere das, was ich hören will, das, was ich lesen will, dass es für mich bedeutet, aber nicht das, was Gottes Wort sagt? Geht dir das so in deiner stillen Zeit, vorausgesetzt du machst deine stille Zeit, vorausgesetzt du studierst Gottes Wort, hörst du glaubend auf das Wort Gottes? Es ist uns doch überliefert worden. Eine zweite Begegnung. Jesus hat gerade eine große Rede beendet. Es geht um die Bergpredigt. Und er ist auf dem Weg vom See Genezareth runter Richtung Kapernaum. Und eine große Menge folgt ihm. Es war eine lange Rede. Matthäus schreibt davon Kapitel 5, 6, 7. Und jetzt in Kapitel 8, ganz am Anfang, da finden wir ein ganz besonderes, eine besondere Situation. Richtung Kapernaum, Jesus wahrscheinlich mit seinen Jüngern im Gespräch über die Bergpredigt mit den Leuten, die mit ihm wieder runter in die Zivilisation gehen. Auf einmal stockt alles und ein Aussätziger kommt und wirft sich vor Jesus auf den Boden. Ein Aussätziger. Die frommen Juden, die schrecken alle zurück und suchen Abstand. Unrein, unrein. Und er wirft sich vor Jesus auf den Boden und er sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus, ohne irgendwelche Berührungsängste, rührt diesen unreinen Mann an. Eigentlich für einen Juden undenkbar. Das Gesetz verbietet ihm das. Aber Jesus hat keine Berührungsängste. Er begegnet diesem Mann in seinem Leid und er sagt, ich will, sei gesund. Aber geh zum Priester und zeig dich ihm. Er wollte ja rein werden, also musste er zum Priester gehen, der ihn für rein erklärt. Und das ist wichtig. Warum? Dieser Mann hatte alles verloren. Er war aus der Gesellschaft ausgestoßen. Er war aus dem Gottesdienst ausgestoßen. Seine Familie hat ihn verstoßen. Es gab kein Krankensystem. Kein Arzt hat sich um ihn gekümmert. Geld hatte er erst recht nicht gehabt. Seine Krankheit war eine Krankheit, die ihn zum Tode geführt hat. Ohne Hoffnung, ohne Mitleid. Ab und zu hat ihm irgendjemand etwas zugeworfen, damit konnte er so gerade überleben, bis dann die Krankheit, die hygienischen Umstände und so weiter einen relativ schnellen Tod beschert haben. Keine Hoffnung, keine Rettung. Und so ein Mensch sagt Jesus, du kannst, wenn du willst. Und Jesus will. Wisst ihr, die Überlegung bei dieser Begebenheit, und ich bin ja hier nur ein Beobachter dieser Szene, ich frage mich, wie ist denn mein Glaube angenommen, ich hätte nichts mehr? Keine sozialen Kontakte, keinen Zugang zu einem Gottesdienst, keine Krankenversicherung, kein Geld am Konto, keine Freunde, keine Familie, niemanden, nichts. Zum Tode verurteilt. Jetzt seid mal ganz ehrlich, was wäre denn unsere Reaktion? Ja, so habe ich mir Christsein aber nicht vorgestellt. Wo bist du denn jetzt, wo ich dich brauche? Ich bin zwar krank, aber es ist eine hypothetische Frage und ich weiß, sie ist eigentlich unmöglich zu beantworten. Aber die Vermutung liegt doch nahe, wenn wir alles verlieren, was uns wichtig ist, was uns Sicherheit gibt, würden wir dann zu Jesus noch sagen, du kannst, wenn du willst. Hätten wir diesen Glauben noch? Aber das macht doch deutlich, was Glauben ist. Der Glaube sieht hinter menschliche Worte, die göttlichen Worte. Der Glaube sieht Potenzial, wo der Mensch nichts mehr hat, woran er sich festhalten könnte. Und ich beginne zu erahnen, welche Dimension lebendiger Glaube hat. Die dritte Begebenheit, die findet interessanterweise kurze Zeit später statt. Jesus ist ja auf dem Weg nach Kapernaum. Und ein paar Verse später geht er durch das Stadttor in die Stadt rein und da stellt sich ihm ein Mann entgegen. Nein, kein Jude. Ein Heide. Und nicht irgendein Heide. Ein besonderer Heide. Ein Römer, ein Hauptmann. Und es gibt gar keine große Begrüßung. Hallo, wie geht's dir heute? Hab von dir gehört. Nein, er geht auf Jesus zu und sagt, mein Knecht ist schwer krank. Auf Deutsch, mein Knecht ist so krank, er wird bald sterben. Jesus hört zwischen den Worten, worum es diesem Hauptmann geht. Und ohne zu zögern, sagt er laut Text, ich komme mit dir und heile deinen Knecht. Moment, sagt der Hauptmann. Du brauchst nicht kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Okay, ich, der Beobachter dieser Szene, stehe jetzt da und sage, wow, also ich weiß, was Autorität ist. Als Unternehmer bis letztes Jahr hatte ich Mitarbeiter und wenn ich gesagt habe, tu dies, dann hat er das getan. Wenn nicht, dann gab es eine Ermahnung oder schlimmstenfalls eine Abmahnung. Das war meine Autorität als Geschäftsführer. Diese Autorität, die hatte der Hauptmann auch. Die hatte er nicht aus sich selbst heraus, sondern die wurde ihm übertragen. Von wem? Von seinem Vorgesetzten. Aber er wusste, er hat keine Macht. Hätte er Macht, hätte er seinen Knecht gesund gemacht. Dieser Hauptmann, der hatte also ein feines Gespür dafür, was uns so oft verloren geht. Wir glauben, wir hätten so viel Autorität. Wir glauben, mit dem, was wir können, mit dem, was wir sagen, können wir die Welt verändern. Aber wir haben keine Macht. Warum tun wir dann so, als hätten wir welche? Dieser römische Hauptmann, der wusste um die Macht des Wortes und die begrenzte Autorität, die er hatte. Er hat Jesus zugestanden, eine Macht zu haben, die ihm versagt war. Sprich nur ein Wort. Und als Beobachter dieser Szene frage ich mich, sprich nur ein Wort, traue ich Jesus wirklich zu, dass er alle Situationen unter Kontrolle hat? Dass es nichts gibt, was er nicht verändern könnte? Dass er einen Todkranken nicht gesund machen könnte? Wie viel traue ich Jesus denn wirklich zu? Wie groß ist mein Glaube, dass ich sage, Jesus, sprich nur ein Wort und alles kann sich verändern. Ist mein Glaube so groß? Also, welches Wort höre ich? Traue ich Jesus tatsächlich zu, dass, wenn ich alles verlieren würde, er immer noch meine Hoffnung wäre, in den ich mein Vertrauen setze? Traue ich Jesus zu, dass er über Autorität, die uns Menschen ja so wichtig ist, hinaus eine Macht hat, Dinge zu tun, die ich, die wir, die du nicht tun könntest? Ist das der Glaube, der uns mit Jesus verbindet, der uns herausfordert? Eine letzte Begebenheit. Wir gehen in ein anderes Evangelium, nämlich ins Johannesevangelium, Kapitel 4. Da ist Jesus auf dem Weg nach Galiläa. Und er muss von da, wo er ist, nach Galiläa, indem er entweder durch Samarien geht oder einen riesen Umweg macht. So, wir haben schon festgestellt, Jesus hat überhaupt keine Berührungsängste. Also sagt er seinen Jüngern, die wahrscheinlich gemeckert haben, nee, wir gehen jetzt hier Richtung Galiläa. Gut, sie kommen an der Stadt Sychar an und dann schickt Jesus seine Jünger auf Shoppingtour. Geht in die Stadt, geht einkaufen, lasst mir meine Ruhe. Er war müde, sagt der Text, und er setzt sich an den Jakobsbrunnen. Und dort ruht er sich aus. Es ist heiß, es ist windstill. Und dann kommt eine Frau zum Brunnen. Okay, sie kommt zur falschen Tageszeit. Sie sollte entweder früh morgens oder am späten Nachmittag kommen, wenn es nicht mehr so heiß ist. Denn Wasser aus dem Brunnen ziehen, ist körperliche Anstrengung. Das sollte man tun, wenn es ein bisschen abgekühlt oder noch nicht so heiß ist. Sie kommt alleine, sie kommt nicht mal in Gesellschaft anderer Frauen, die sich gegenseitig helfen, Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht sie an. Gibst du mir bitte Wasser zu trinken? Und die Frau ist verdattert, verdutzt, sie sagt, du bist ein Jude und du sprichst mit mir, einer Samaritanerin. Und aus dieser Situation ergibt sich ein Gespräch über viele Sachen. Die Juden, die Samaritaner, bis hin zu den Vorvätern, zum Patriarchen Jakob, der ja diesen Brunnen gegraben hat. Und dann kommen sie wieder aufs Wasser zu sprechen. Jesus wollte einen Schluck Wasser. Und er sagt der Frau, wenn du wüsstest, wer von dir ein bisschen Wasser verlangt. Die Frau wird neugierig und Jesus sagt ihr, du, geh zurück in die Stadt und hol deinen Mann. Sie läuft rot an, guckt verschämt, beginnt zu stottern und Jesus lächelt und sagt, ja, ich weiß, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Und der Frau fällt es wie Schuppen von den Augen. Da ist jemand, der meine ganze traurige Geschichte kennt. Da ist jemand, der mit mir eigentlich überhaupt nichts zu tun haben sollte. Und der sagt mir die Wahrheit ins Gesicht und bietet mir noch lebendiges Wasser an, also ewiges Leben an. Und sie rennt zurück in die Stadt und sie holt die Leute und die Leute hören Jesus zu. Und die Leute sagen ganz am Ende von dieser Geschichte, nun glauben wir, dass du der Messias bist. Und als Beobachter dieser Szene da am Brunnen muss ich sagen, wow, Jesus hat überhaupt keine Berührungsängste. Er spricht eine Frau an, die ein anderer Jude nie ansprechen würde. Er geht auf eine Konversation ein. Er legt ihr einen Spiegel vor und die Frau erkennt, ich habe keine Heimat gehabt und ich habe keinen Lebenssinn gehabt. Ich habe im Grunde genommen von heute gelebt bis zum Abend und am nächsten Morgen ging es dann weiter. Aber jetzt habe ich Heimat gefunden. Und mit dieser Heimat habe ich auch einen Lebenssinn gefunden. Und Heimat und Lebenssinn liegen in diesem Messias. Und sie hat das geglaubt und sie wurde zur ersten Missionarin unter den Menschen in Sychar, unter den Samaritanern. Und ich stehe dabei, beobachte diese Szene, schüttel mit dem Kopf und sage, Jesus, was machst du hier? Und es bleibt mir ja nichts anderes übrig, als mir dann diese Frage zu stellen, was ist Glauben? Was ist Glauben? Höre ich auf Gottes Wort? Oder höre ich auf irgendwelche gefilterten Umstände? Der Theologe Adolf Schlatter, der hat vor vielen Jahren, hat er gesagt, es ist viel wichtiger, an der Quelle zu trinken, als am Bach. Wie nah bist du an der Quelle? Wie trinkst du von der lebendigen Quelle, das Wasser des Lebens, den Glauben, den Jesus dir anbietet? Die Menschen in Nazareth haben das nicht verstanden. Der aussätzige Jude, aus seinem eigenen Volk ausgestoßen, der hatte das verstanden. Du kannst, wenn du willst. Ich will, sei rein. Und der Soldat, der Hauptmann, der hatte das auch verstanden. Ich kann zwar viel Befehle erteilen und ich kann meine Autorität spielen lassen, aber Macht habe ich keine, meinen Knecht gesund zu machen. Du hast diese Macht. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Der Glaube an die Macht des Wortes, das Jesus uns überliefert hat. Das Wort, durch das Jesus-Wort, das das Schriftwort legitimiert. Letztlich die Frau am Brunnen. Sie hat Heimat gefunden. Und in dieser Heimat auch eine Lebensaufgabe. Hast du Heimat gefunden bei Jesus? Hast du Heimat gefunden in dieser Gemeinde? Wenn du hier Heimat gefunden hast, dann hast du auch eine sinnvolle Aufgabe damit gefunden. Setzt du diese sinnvolle Aufgabe ein? Das lese ich, wenn ich die Evangelien lese, über Glauben. Jesus war groß genug, dass er alle gesellschaftlichen Hürden überwunden hat und ging auf einzelne Leute zu, die von der Gesellschaft außen vor gelassen wurden. So groß ist Jesus, dass er den Einzelnen in seiner Situation sieht. Glaubst du, dass Jesus dich in deiner Situation kennt? Dass Jesus euch in eurer Gemeindesituation kennt? Dass er Worte des ewigen Lebens hat? Dass er rein machen kann? Dass sein Wort Macht hat, Dinge zu verändern? Und dass er euch, dir, Heimat und Lebenssinn gibt. Glaubst du das? Dann lass mich dich fragen, wie steht's mit deinem Glauben? Eigentlich müsste ich jetzt noch unter die gelbe Karte schreiben, gelbe Karte, Fragezeichen. Ist das eine Warnung? Stimmt alles mit deinem Glauben? Ist hier wichtig, dass dir ein Coach, ein Trainer mal sagt, du musst aufpassen, so kannst du nicht weiterspielen? Wisst ihr, Fußball ist keine Privatsache. Glauben ist es auch nicht. Wir leben Glauben in der Öffentlichkeit. Wir leben Glauben voreinander, miteinander, füreinander. Diese Beispiele, die wir uns gerade angesehen haben, die beweisen das doch. Glaube ist keine Privatsache. Wenn es also etwas ist, das uns alle betrifft, das uns alle verändern kann, das uns alle näher zusammenführt, was sind denn dann die Kriterien, mit denen du deinen Glauben, mit denen ich meinen Glauben noch einmal prüfen kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Nun, dafür gibt es zwei strategische Bibelstellen. Und die erste davon, die hat Paulus seinem Ziehsohn Timotheus geschrieben. In 1. Timotheus 1, Vers 5, da sagt er, die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe. Das ist ein Prüfkriterium. Liebst du? Und damit meine ich nicht die Emotionen. Und diese Liebe hier ist eine Liebe von einer anderen, einer höheren Qualität. Das ist eine Liebe, die erkennt. Eine Liebe, die erkennt, was für sie gemacht worden ist. Eine Liebe, die den erkennt, der Jesus tatsächlich ist. Eine Liebe, die mich zu ihm führt. Das ist das automatische Resultat der Unterweisung im Glauben. Und das bekommt ihr, liebe Geschwister, jeden Sonntag hier von der Kanzel. Eine Unterweisung im Glauben mit dem Ziel, in der Liebe zu wachsen. Auch in der Liebe zueinander. aber vor allem in der Liebe zu Jesus. Und jeder, der in seiner persönlichen Liebe zu Jesus wächst, wächst auch in seiner Liebe zum Bruder, zur Schwester, zum Nächsten, auch hier in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Wie kann ich denn prüfen, ob diese Liebe tatsächlich diese Güte, diese Qualität hat, die Paulus hier seinem Timotheus weitergibt? Nun, er nennt drei Kriterien. Das erste Kriterium ist das reine Herz. Rein ist hier moralisch rein. Ist dein Herz rein? Jesus hatte dem Aussätzigen gesagt, wenn du willst, kannst du mich rein machen, kannst du mich heil machen. Ich will, sei rein. Ist dein Herz rein? Nur Jesus kann es rein machen. Das zweite ist das Gewissen. Hast du ein gutes Gewissen? Das Gewissen ist so dieses Organ in uns, das für eine Ausgeglichenheit sorgt. Wie schlimm ist es, wenn man morgens aus dem Bett steigt und man hat schon so ein blödes Gefühl im Bauch, ein schlechtes Gewissen. Ich hätte eigentlich tun müssen, habe es nicht getan. Ich habe da was gesagt und ich hätte es zurücknehmen sollen. Da ist was passiert, ich hätte mich entschuldigen müssen, aber ich habe es nicht getan. Und wir laufen mit schlechtem Gewissen durch die Welt. Paulus sagt, hier hast du die Aufgabe, dein Gewissen zu bearbeiten, dein Gewissen zu befrieden. Ist dein Gewissen befriedet? Und das Dritte ist der Glaube einer besonderen Art. Welcher? Einige Übersetzungen nehmen hier das Wort ungeheuchelt. Komisches Wort. Aus dem ersten Petrusbrief heraus wissen wir, dass ein Heuchler ein Schauspieler ist. Ungeheuchelter Glauben ist authentischer, ist ehrlicher Glaube. Wir brauchen Glauben nicht zu Schauspielern, nur weil wir sonntags in die Gemeinde gehen, nur weil wir im Hauskreis mit anderen Frommen zusammen sind und dann die fromme Sprache Kanaans schön alles zudeckt, was wir alle so gut beherrschen. Nein, Paulus sagt ungeheuchelt, authentisch, echt. Diese drei Kriterien sind Kriterien, wie wir unseren Glauben prüfen können, wie echt, wie gut, wie authentisch er ist. Und wenn er so ist, wie er sein soll, dann resultiert das in einer besonderen Liebe. In einer besonderen Liebe für Jesus und für die Menschen, die Jesus wichtig sind. Und das beschreibt der nächste Vers. Da haben wir ihn hier aus Lukas Kapitel 10. Gott lieben von Herzen, mit Hingabe, mit Kraft und Verstand. Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Ich kann nicht lieben, wenn ich nicht einen Glauben habe, der aus der Schrift kommt, geprüft wird, für echt befunden wird. Und das ist meine Herausforderung. Jeden Tag meinen Glauben zu prüfen. Ist mein Glaube rein? Ist er ungeheuchelt? Ist mein Gewissen rein? Ist es sauber? Und wie steht es mit meiner Liebe? Und ich sage euch, ich bin oft herausgefordert, auch in der Gemeinde, in der ich Dienst tue. Immer wieder, man könnte explodieren. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Die Gemeinde entwickelt sich nicht so, wie ich das gerne hätte, wie ich das für richtig sehe. Es ist in Ordnung. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist die Gemeinde Jesu. Was ist wichtig? Dass die Gemeinde sich irgendwohin entwickelt oder dass ich meinen Glauben vor Jesus lebe und dass ich meinen Jesus liebe und daran glaube, dass Jesus mich führt, wie ein Hirte seine Schafe führt. Das ist doch das ausschlaggebende Kriterium. Und jetzt ist die Frage, ob man beim Fußball Wert darauf legt, leidenschaftlich zu spielen oder möglichst viel Geld zu verdienen. Vielleicht machen wir heute mal die Kollekte für Thomas Müller. Jesus fragt dich heute Morgen, wie glaubst du? Uli, wie glaubst du? Bist du in deinem Glauben so eingebunden, dass du auf mich, deinen Coach, hörst? Bist du in deinem Glauben so eingebunden, dass du dein Team kennst, dich auf dein Team verlassen kannst, dein Team sich auf dich verlassen kann. Dass dieses Spiel, und das ist Glauben nicht, Glauben ist kein Spiel, dass dieser Glaube lebt, dass dieser Glaube trägt, dass dieser Glaube strahlt und dass dieser Glaube verändert. Das ist mein Wunsch für mich. Jeden Tag. Ich brauche das. Und ich brauche auch diesen freundlichen Tritt in den Hintern. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich euch. Dass ihr an diesem Glauben an Jesus festhaltet. An den, der so viel mehr kann als das, was ich ihm zutraue. Und vielleicht ist eines der Beispiele heute Morgen, die wir besprochen haben, ein Beispiel, das dich in einer besonderen Weise angesprochen hat. Dann nimm diesen Gedanken mit nach Hause und tu mir einen Gefallen. Und vergiss nicht 5 Minuten, nachdem du hier weggefahren bist, schon wieder alles, was du heute Morgen erlebt, gehört und erkannt hast. Nimm es mit in deine Gedanken, deine Stille. Nimm es mit in deine Woche. Arbeite daran. Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir unseren Glauben in deinem Wort so wiederfinden, dass es uns nicht nur einen Spiegel vor das traurige Gesicht hält, sondern eine Einladung ausspricht. Eine Einladung, unser Herz zu reinigen, unser Gewissen zu befrieden und die Schauspielerei abzulegen, mit der wir so oft unseren Glauben heucheln. Zurück zum authentischen Glauben. Da, wo nichts mehr ist, sollst du da sein. Da, wo wir uns auf Autorität verlassen, sollst du mit deiner Macht da sein. Und da, wo wir zögern, weil wir Heimat noch nicht gefunden haben, dass du das bestätigst und auch für Geschwister hier in dieser Gemeinde eine Heimat schaffst, aus der heraus ein Sinn entsteht und eine Aufgabe. Und dass du uns an die Hand nimmst, Herr. Du bist der Geber aller guten Gaben. Du bist derjenige, der Glauben schenkt. Du bist der gute Hirte, der uns führt und der uns trägt und der uns versorgt. Der uns alles gibt, was wir brauchen, damit wir jeden Tag im Aufblick auf dich unseren Glauben leben. Und zwar lebendig. Und dir damit Ehre machen und unserer Gemeinde dienen. Schenke dazu deinen Segen. Amen.